Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree. History is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Ja, herzlich willkommen bei Überall Geschichte. Herzlich willkommen, mein Reiseführer Mirko. Wie geht's?
Alan, mir geht es fantastisch. Ich freue mich auf die Fortsetzung dieses wunderbaren Epos.
Und wir sind ja da wirklich unterwegs auf unbekannten Spuren im doppelten Sinn. Einerseits, weil wir jetzt schon den dritten Teil eines Mehrteilers machen. Das hatten wir bisher noch nie. Und der zweite Sinn, auch die Figuren, die wir heute wieder begleiten, sind natürlich unterwegs auf Entdeckungsreise in unbekannte Gefilde. Wir waren dabei bei den letzten beiden Malen mit Richard Francis Burton und John Hanning Speke, die im 19. Jahrhundert, genau in den 1850er, versucht haben, eines der letzten großen Rätsel der Geografie, der Kartografie zu lüften. Sie suchen nämlich nach der sagenumwobenen Quelle des Weißen Nils. Etwas, das seit der Antike etwas extrem mythisch aufgeladenes ist. Und ja, da machen wir jetzt weiter.
Und wir haben ja in der ersten Episode, in der ersten Folge dieser Reihe, den ersten Versuch von Burton und Speke thematisiert. Ein totaler Flop. Schon in Berbera an der ostafrikanischen Küste wird nämlich ihr Camp angegriffen. Beide schwer verwundet, müssen die Expedition abbrechen, bevor es eigentlich richtig losgeht. Und ja, in der zweiten Folge, die wir gemacht haben, der zweite Versuch dann, diesmal gehen Burton und Speke zuerst nach Sansibar, auf die legendäre Gewürzinsel, wo sie den lokalen Wegführer Sidi Mubarak Bombay anheuern und sie setzen dann von dort zur Küste über, versuchen dieses Mal nicht mehr über das Horn von Afrika zur Nilquelle zu gelangen, sondern weiter südlich über den Landweg, direkt nach Westen, über den Kontinent zu kommen, weil dort so die Vermutung, die eine neue Karte Ostafrikas in dieser Zeit nahelegt, müsse ein riesiges Binnenmeer sein, das den Nil speist. Und ja, auch diese zweite Expedition hat es in sich, Alan.
Ja, genau. Noch ein bisschen mehr Recap. Wir hatten es nämlich davon, dass auch diese zweite Expedition geprägt war von dramatischen Rückschlägen und Widrigkeiten. Mal gab's, oder eigentlich immer, gab's zu wenig Proviant. Grässliches Wetter, Krankheiten, die Crew lähmen. Immer mal wieder jemand war kurz vor dem Tod. Und Speke und Burton, die müssen dann ja Tage und Wochen lang von Trägern geschleppt werden und von Eseln sind wirklich nicht mehr eigentlich funktionsfähig. Und man fragt sich, wie das überhaupt ging. Oder ich habe mich das gefragt. Und bei der letzten Folge haben wir dann aufgehört, als Burton und Speke am 13. Februar 1858 unverhofft ihr angestrebtes Ziel erreichen, den Tanganjika-See, einer der gigantisch großen Seen Ostafrikas, extrem tief, extrem eindrücklich. Und wir waren dann da, wo Burton sich am Ziel seiner Träume gewähnt hat. Er ist überzeugt, er hat jetzt die Quelle des Weißen Nils gefunden. Aber hat er das wirklich? Das ist die große Frage. Und ja, Mirko, nimm uns mit. Was machen Burton und Co. jetzt nun? Wie geht die Geschichte weiter?
Ja, die beiden, Speke, Burton, sind erstmal überwältigt. Und sie steigen dann zum Seeufer hinunter. Du hast es gesagt, es ist eine eindrückliche Szene, einer der größten Seen der Erde, gewaltig. Und die beiden Entdecker, die durch die Gegend getragen werden, weil sie so kränklich sind, die mieten dann ein Kanu und fahren damit nordwärts in die Provinz Ujiji. Das ist eine Stadt am nördlichen Ostufer des Tanganyika-Sees. Und sie wollen von dort den See erkunden, um eben irgendwo an der Küste des Sees einen gewaltigen Fluss zu finden, der dem See entströmt. Und das wäre dann in ihrer Lesart der Beweis für die Quelle des Nils. Und spannend, eine Side-Note, Burton und Speak sind mit Sicherheit die ersten Europäer, die nach ihrer 8-monatigen Reise diesen See erreichen, aber die Araber, die waren schon seit über 2 Jahrzehnten dort und nutzten Ujiji als Stützpunkt. Also auch hier nochmal eine Relativierung. Diese ganze Entdeckungsgeschichte, die wir hier erzählen, ist natürlich eine Entdeckungsgeschichte aus der Sicht der Europäer.
Aber Verständnisfrage, Burton und Speke wissen das, dass die Araber schon vor ihnen da waren, als sie da am Seeufer stehen, oder erfahren sie das erst später?
Das wissen sie nicht.
Oh, okay, gut. Also, sie stehen jetzt am Seeufer. Sie wollen diesen riesigen See erforschen, aber was heißt das in der Praxis? Wie geht das genau? Vermessen Sie den jetzt einfach? Suchen Sie den Fluss, diese Nilquelle? Wie macht man das am Ufer eines solchen Sees?
Also Burton interessiert sich zuerst mal für die Gemeinschaften um den See, also die verschiedenen Völker, beschrieb sie dann auch ganz bewundernd als fast amphibienartig, als exzellente Taucher, gute Schwimmer und Fischer, allesamt kraftvolle Ichthyophagen, also Ichthyophagen, ein Begriff, der früher verwendet wurde, um Volksgruppen zu bezeichnen, die auf vermeintlich primitive Weise lebten und sich von Fischen ernährten. Also auch hier wieder der Kolonist, der da eintrifft. Und Burton erfährt dann während seiner Studien, im Norden des Sees gäbe es einen großen Fluss, der dem See entströme. Und da wird er natürlich wahnsinnig neugierig, weil er liegt noch immer bewegungsunfähig in seiner Unterkunft, kann nicht mal aufrecht sitzen, und man beschließt dann gemeinsam, dass man einen arabischen Scheich aufsuchen will, der angeblich im Dorf Kasenge am Westufer des Sees residiert und der Gerüchten zufolge auch ein genügend großes Schiff besaß, damit sie vielleicht mit diesem Schiff den See sicher erkunden können. Und Speak, der allmählich wieder genesen war, der sollte also jetzt diesen Scheich aufsuchen. Und
was ja in der Vergangenheit nicht immer gut rauskam, wenn Speak sich auf lokale Entdeckungsreisen begeben hat.
Genau. Und das Problem ist, er ist noch immer fast vollständig erblindet. Wir erinnern uns in der letzten Episode, er konnte den See gar nicht richtig sehen, als sie ihn von dieser Anhöhe zum ersten Mal erblickten. Und er fällt dann auch erneut in ein Fieber, hat Lähmungserscheinungen, Gesichtsverzerrungen. Burton hat dann notiert, dass ihn dies gezwungen habe, zur Seite hin zu kauen wie ein Wiederkäuer. Und Speak findet dann aber seine Kraft wieder und bricht Anfang März zum Dorf am Westufer auf.
Und wie kommt er jetzt über den See? Du hast gesagt, sie haben ja gar kein Boot dabei, scheinen irgendwie da recht unvorbereitet unterwegs zu sein, ohne wirkliche Ausrüstung. Wie macht er das?
Ja, Burton ist tief betrübt, weil er hatte sich eigentlich extra ein Boot aus Eisen, aus Stahl, aus England her kommen lassen, das er dann aber natürlich auf dem Weg an der Ostküste in Afrika liegen lassen musste, und das hätte er jetzt gut gebrauchen können. Aber es gelingt ihnen dann, oder es gelingt Speak dann, ortsansässige Männer für eine Überfahrt zu gewinnen, plus Bombay und Soldaten, also insgesamt sind es etwa 25 Personen. Und das Problem ist aber, die Gemeinschaften um den See, die bekriegen sich, keiner will ihnen ein Boot geben, und die einzige Möglichkeit, die sie haben, sind ausgehöhlte Baumstämme. Und das muss jetzt für die Überfahrt reichen, also so ein Baumkanus. Und schon beim Beladen dieses Kanus, das sie da auftreiben können, ist klar, das ist brechend voll. Irgendwie schaffen es diese 25 Personen dann aber doch in das zu kleine Boot, und sie fahren dann entlang der zerklüfteten Küste, bis sie eine geeignete Stelle zum Übersetzen finden. Und das ist, again, von Anfang an ein Desaster. Also ein Sturm verängstigt die Männer. Der See ist unglaublich tief, glaube ich etwa 1500 Meter. Die Männer meinen, sie würden einen Ozean überqueren in einem Baumstamm. Und vor allem die ortsansässigen Expeditionsteilnehmer, die hatten zudem auch eine Höllenangst, dass sie über Bord geschleudert werden. Also sie hatten nicht nur Angst, weil sie ja ertrinken konnten, sondern sie hatten auch Angst vor Krokodilen, die da überall zugegen waren. Und die Männer sind dann auch entsetzt und unglaublich wütend, als Speak Reste seiner Mahlzeit einfach über Bord warf. Also er lockt die Krokodile quasi an, und sie sagen ihm dann, er solle sein Essen, seine Reste gefälligst auf den Boden dieses Baumstamms werfen und nicht ins Wasser. Und Alan, Ich habe vor der Aufnahme gesagt, heute kommt endlich meine Lieblingsanekdote in dieser Geschichte. Yeah. Sie fahren also dem Ufer entlang in diesem Baumstamm und jeweils am Abend fahren sie ans Ufer, um zu übernachten, rasten. Und an einem Abend zieht ein Sturm auf, reißt beinahe das Zelt von Speak davon. Der zündet sich dann eine Kerze an, um ja, ein bisschen was zu sehen, das Zelt wieder festzuzurren. Und, das entnehmen wir seinen Aufzeichnungen, ich zitiere ihn, im selben Augenblick, wie durch Zauberhand, wimmelte es im Inneren von kleinen schwarzen Käfern, offenbar vom Schein der Kerze angelockt. Und Speak versucht dann verzweifelt, die Käfer loszuwerden, abzuwehren. Er zertritt sie, klopft sie von der Zeltwand, aber es werden immer mehr, also die wollen nicht weg. Und Speak dreht völlig durch. Also er schlägt immer wilder um sich, spürt, wie die Käfer durch seine Haare kriechen, die Beine und Arme hochkrabbeln. Und irgendwann gibt er auf, löscht die Kerze, fühlt noch, wie Flügel um den Kopf schwirren, Beinchen im Gesicht festhaken, schläft dann endlich ein, sehr unruhig, aber er wacht dann wieder auf und hat ein merkwürdiges Gefühl. Diesmal aber nicht auf der Haut, sondern im Kopf. Also man muss sich das mal vorstellen, du wachst auf in der Nacht und hast ein komisches Gefühl im Kopf. Und er stellt dann entsetzt fest, dass einer der Käfer in seinen Gehörgang gekrochen war.
Ah.
Und er schrieb dann, er kämpfte sich unbeirrt den engen Kanal hinauf, bis dieser ihm keinen Platz mehr ließ. Dieses Hindernis brachte ihn offenbar in Rage, da er mit außerordentlicher Kraft wie ein Kaninchen im Bau zu wühlen begann. Und Speak, ja, versucht ruhig zu bleiben, probiert jedes Gegenmittel aus, das ihm in den Sinn kommt. Also er schüttet sich Salz ins Ohr, Öl, Tabak, lässt geschmolzene Butter eintröpfeln, ist aber alles sinnlos. Und dann nimmt er sein Taschenmesser. Und er schrieb dann in seinen Aufzeichnungen, ich traktierte seinen Rücken mit der Messerspitze, was mehr Schaden brachte als Nutzen. Zwar machten ein paar Stöße ihm den Garaus, verwundeten aber mein Ohr, und zwar so schlimm, dass es sich entzündete und heftig zu eitern begann, woraufhin sämtliche Gesichtsdrüsen, die vom Ohr bis hinunter an die Schulter reichten, sich seitwärts verkrümmten und den gesamten Bereich mehrere Beulen zierten. Es war das Schmerzhafteste, was ich je zu ertragen hatte. Und ich meine, wir erinnern uns, Folge 1, ihm wurden Speere durch die Schultern und Oberschenkel gejagt, also das muss ein Höllenschmerz gewesen sein. Und in den Folgetagen konnte er dann nicht mal mehr den Mund öffnen. Also er war neu nicht nur halb blind, er war jetzt auch halb taub. Und er schrieb dann, die Entzündung fraß ein Loch zwischen jener Körperöffnung, also dem Ohr, und der Nase, sodass mein Ohr, wenn ich mich schneuzte, dermaßen laut pfiff, dass alle, die es hörten, lachen mussten. Und das einzig Positive, der Käferattacke, sie hatte offenbar sein Augenlicht wieder gebessert. Und dieser Käfer, der blieb dann auch in Speaks Kopf. Erst etwa 6 Monate später kamen nach und nach die Beinchen und Flügel und weiteres zusammen mit dem Ohrenschmalz wieder raus. Also diese ja, Erkundungstour hat einen bleibenden Eindruck bei Speak hinterlassen.
Okay, Mirko, wenn wir unsere Podcasts per Video aufzeichnen würden, dann hätte man mich jetzt gesehen, die letzten 3 Minuten mit einem extrem entstellten Gesichtsausdruck. Okay, das sind jetzt Bilder, die ich so schnell nicht vergessen werde. Wie tat der Mann schon
das nehmen wir mit in den Sommer.
Schlafen mit den Käfern in den Haaren, aber was danach kommt, okay. Gut. Gut durchatmen. Ich muss die Spur wieder finden. Nach 8 Tagen dann, nach diesem Erlebnis dann auch, schafft Speak die Überfahrt nach Kasenge mit seinen Begleitern. Sie suchen und finden dann diesen arabischen Scheich, Hamed bin Sulaim. Und wir erinnern uns, sie wollen zu ihm, weil der ja angeblich ein großes tolles Boot hat, das ihnen bei der Entdeckung, Erkundung des Sees helfen soll, aber obwohl sie dem Scheich Geschenke überreichen, obwohl Speak einen diplomatischen Effort hinlegt, will der Scheich nicht, gibt sein Boot nicht her und jetzt habe ich einen Flashback, Speak muss erneut, wie schon bei seiner ersten Solo-Mission, als er zu diesem Wadi Nogal musste, in der ersten Folge war das, er muss wieder mit leeren Händen zurückkehren, wird wieder gedemütigt, muss sich dann auch natürlich schon auf der Rückreise überlegen, wie das jetzt bei Burton ankommen wird, dass er da mit leeren Händen zurückkommt. Mhm. Ja, wie reagiert dann Burton?
Burton hatte mit einer triumphalen Rückkehr gerechnet. Und als Speak dann vor ihn tritt, ist er schmutzig, erschöpft und vor allem extrem durchnässt, weil auf der Rückfahrt gab es nochmal einen Sturm. Burton hielt dann fest, ich habe noch nie einen derart feuchten, angeschimmelten Menschen gesehen. Seine Ausrüstung war in einem ähnlichen Zustand. Ich war entsetzlich enttäuscht. Er hatte buchstäblich nichts erreicht. Und ja, das ist die Ausgangslage, aber Speak bringt eine sehr wertvolle Information zurück. Der Scheich hat ihm nämlich erzählt, er habe bei einer Fahrt am Nordufer des Sees einen größeren Fluss gesehen, der dem See entströme. Und er habe diesen Fluss zwar nicht befahren, sei aber sehr nahe rangekommen, nahe genug, um die Auswärtsströmung des Flusses zu spüren und auch zu sehen. Und als Burton das erfährt, ist er fest entschlossen, diesen Fluss selbst zu sehen, heuert wieder 25 Männer an, mietet dieses Mal 2 große Kanus und Burton kann immer noch kaum stehen, besteht aber darauf, man möge ihn jetzt bitte in eines dieser Kanus hineinheben und sie fahren dann tatsächlich los und 2 Wochen später erreichen sie Uvira, die nördlichste Handelsniederlassung am See und Burtons Hoffnung zerschlägt sich relativ schnell, weil der Sohn eines örtlichen Sultans erzählt ihm dann, er kenne diesen Fluss, den Rusizi, der fließe aber in den See und nicht aus dem See hinaus. Und das ist so ein Lost-in-Translation-Moment. Burton befragt dann nämlich Bombay, der Speak begleitet hatte, und Bombay klärt das Missverständnis auf. Speak hatte den Scheich in seiner Aufregung nämlich missverstanden. Der Scheich habe nämlich von Anfang an gesagt, der Fluss fließe in den See. Das sei aber von Speak missverstanden worden und darum sei das sicher nicht der Ausfluss in den Nil.
Und das stelle ich mir als schwierigen Moment vor, wo sich dann wahrscheinlich auch die Frage stellt, was machen wir jetzt? Ziehen wir ab? Bleiben wir? Und Burton beschließt, dass, wenn er schon mal da ist, dass er den See trotzdem erkunden wird. Und nach einer kurzen Fahrt zum Rusizi-Fluss kehren sie nach Ujiji zurück, wollen sich neu aufstellen, neue Vorräte beschaffen, um den ganzen See in seiner ganzen Größe zu kartieren und zu erkunden. Ja, aber die Reise steht weiterhin nicht unter dem besten Stern. Und ja, was passiert danach?
Bei Burton hatte sich auf der Zunge ein Geschwür entwickelt. Der war jetzt nicht mehr nur gelähmt, sondern er konnte kaum noch sprechen. Geschweige denn kauen mit seinen prominenten Fangzähnen. Der ernährt sich dann 17 Tage lang nur von Milch. Die Beine sind geschwollen. Irgendwann kann er dann seine Hände wieder bewegen, kann wieder schreiben. Speak ist immer noch taub auf einem Ohr, wird es auch sein ganzes Leben lang bleiben. Und es wird noch schlimmer. Als sie in Ujiji ankommen, stellen sie fest, dass ihr Karawanenführer, Said bin Salim, der in ihrer Abwesenheit die Stoffe und Vorräte beaufsichtigen sollte, das meiste getauscht, verschenkt oder weggegeben hatte. Also von den 120 Ellen Stoff, die vor ihrer Abreise zum Rusizi-Fluss da waren, waren nun bei der Rückkehr noch ganze 10 übrig. Und diese Stoffe, die waren essentiell für die Expedition, weil sie waren Kuonga, also ein Geschenk, ein Zahlungsmittel, das war die Lebensversicherung, um durch die Landschaften zu kommen. Und Said bin Salim war aber ganz stolz, weil er hatte für diese 110 Ellen Stoff einen kleinen Stapel Getreidesäcke aufgetrieben und 20 Träger für den Rückweg. Burton notierte lapidar, wieder starrte die altbekannte Not uns an. Und dann geschieht ein kleines Wunder. Eine Karawane aus Kasee trifft in Ujiji ein und bringt die Vorräte, die Burton und Speak dort zurückgelassen hatten. Und das ist ihre Rettung. Aber auch hier gibt es einen kleinen Haken. Das Problem ist nun, dass sie eigentlich sofort aus Ujiji aufbrechen müssen, weil die Vorräte und die Kuonga, die von dieser Karawane gebracht werden, eigentlich nur gerade reichten, um direkt wieder zurück nach Kasseh zu reisen, wo sie im Dezember 1857 zum Tanganyika-See aufgebrochen waren. Also es gibt keine Möglichkeit mehr, diesen schönen großen See vollständig zu kartieren. Und damit, und Burton wusste das, gibt es auch keinen Beweis. Damit war er auch wieder nur ein weiterer Forscher, der irgendwie am Rande dieses uralten Rätsels der Nilquellen herumgestochert hatte, es aber wie alle seine Vorgänger vor ihm nicht lösen konnte.
Und nun nimmt die Geschichte aber eine entscheidende Wende. Speke, der schlägt nämlich vor, nicht direkt nach Sansibar zurückzukehren, sondern den Weg über den anderen großen See, den Nyanza-See im Norden zu machen. Wir erinnern uns an die Folge 2, da hatten wir es davon, wie Burton und Speke bei der Hinreise in Kasseh eintrafen und dort dem weitgereisten Scheich Snai Bin Amir die Schneckenkarte gezeigt hatten. Und dass dieser dann ganz erstaunt gesagt hatte, ihr Ziel der Forschenden, also die Nilquellen, die liegen eigentlich ganz woanders, nämlich im Nyanza-See, da würde der Nil entspringen. Also, und für Speke schien ja schon damals klar, nicht der Tanganyika, sondern der Nyanza-See sei die Quelle des Nils. Also so viel geografischer Exkurs, aber die Frage, die sich jetzt stellt, ist, Speke, kommt er jetzt an den Punkt, wo er sagt, gut, ich emanzipiere mich von Burton, ich mache jetzt mein eigenes Ding?
Ja, als Speke den Vorschlag bringt, verwirft Burton die Idee sofort wieder. Aber er ist eben auch immer noch krank, schwach und Speke denkt sich dann, wenn Burton nicht wieder genesen wäre, bis sie in Kasseh ankommen, dann würde er eben alleine mit ein paar Männern zum Nyanza losziehen. Und als sie dann 3 Wochen nach ihrer Abreise in Ujiji am 20. Juni 1858 wieder in Kasseh ankommen, ist Burton zwar allmählich wieder gesund und die sind jetzt etwas mehr als ein ganzes Jahr zusammen unterwegs und sie beschließen dann, also Speke, Burton und auch Bombay, dass sie erneut Snai Bin Amir befragen wollen zum Nyanza. Und Snai sagt dann, ja, es gäbe an diesem nördlichen See 3 große Flüsse, die dem See entströmen. Und einer davon sei mächtiger und auch tiefer, breiter als die anderen 2, der Kiwira, so heißt der Fluss. Und Speke wird dann völlig euphorisch. Also das muss der Nilstrom sein. Und Burton sieht in dem Moment Speke in Kasseh sowieso eher als ein Störfaktor, der die weiteren Planungen verhindert oder behindert, um sicher an die Küste zurückzukommen. Und Burton als Kommandant gibt Speke dann die Erlaubnis, zum Nyanza zu ziehen. Und nach anfänglichen Schwierigkeiten gelingt es Speke dann auch, gegen ein entsprechendes Aufgeld 34 Männer für diesen zusätzlichen Fußmarsch von etwa 600 Kilometer zu gewinnen. Und er rechnet dann, der See im Norden ist etwa 16 Tagesmärsche entfernt, gemäß Snai Bin Amir. Speke packt Proviant für 6 Wochen und, wie immer, das ist ein Naturgesetz dieser Expeditionen, der Trip zum Nyanza verläuft dann alles andere als reibungslos. Also alle Teilnehmer außer Bombay maulen laut Hals rum, weil sie eben jetzt diese zusätzlichen Kilometer machen müssen. Und außerdem hat Speke die falschen Kuhonga dabei, also die falschen Geschenke. Er hat nämlich die weißen Perlen eingepackt und die sind wertlos in dieser Gegend. Und mit den farbigen hätte er sich alles kaufen können, die hat er aber nicht dabei. Und auch hier kleiner Rückblick, die Farbe war entscheidend, also man muss die lokalen Märkte und Moden kennen, um da gut und sicher und schnell durch die Gegenden zu kommen. Und sie werden dann aufgehalten unterwegs, die Durchreise wird ihnen verwehrt. Einmal wird Speke sogar für einen Magier gehalten und muss dann dem Stammesoberhaupt die Zukunft weissagen. Und sie schaffen es dann aber doch und am 30. Juli, etwa einen Monat nach Aufbruch in Kasseh, also doppelt so lange wie geplant, waren sie unterwegs. Da erreicht die Truppe dann den Nyanza und Speke ist überwältigt. Das ist der 2. Süßwassersee der Welt, der 3. Afrikas, rund 70.000 Quadratkilometer in der Fläche, also eine unglaubliche Fläche, ein unglaublich riesiger See. Und Speke ist so baff, dass er jedem Menschen, dem sie begegnen, mit Hilfe von Bombay die Frage stellt, wie weit erstreckt sich dieser See? Und eine Frau antwortet ihm dann irgendwann schließlich, ihres Wissens nach habe der See gar kein Ende. Und ein lokaler Fischer pflichtet diese Frau dann bei und sagt, niemand wisse, wo dieser See ende, aber wahrscheinlich reiche er bis ans Ende der Welt.
Hm. Ja, 70.000 Quadratkilometer, genau, hast du gesagt, oder? Das ist etwa fast doppelt so groß wie die ganze, ja, Schweiz. Sehr eindrücklich. Und ja, nicht nur, weil er einfach sehr groß war, sondern auch, weil dieser See extrem reich war an Naturschätzen. Es gab 200 Fischarten, knapp 1000 Inseln, zerklüftete Ränder, Küsten gesäumt mit Papyrussümpfen. Da gab es Regenwälder, fast 100 Meter hohe steile Felswände. Also ein magisches Land, das sich da Speak und seinen Begleitern auftut. Aber ist es denn nun auch die Quelle des Nils?
Speak wird später schreiben, er habe damals unter seinem Schlapphut hervorgespäht und sofort gewusst, dass dies die Quelle des Weißen Nils sei. Er hat aber natürlich keine Beweise. Und sie sind noch hunderte Kilometer vom Nordufer entfernt. Und er schreibt dann aber trotzdem auf in seinen Aufzeichnungen, er, nicht Burton, habe die Quelle des Nils entdeckt. Dieser See ist viel größer als der Tanganyika. So breit, dass man das andere Ufer nicht sieht. So lang, dass niemand seine Länge kennt. Und Burton, der wäre in dieser Situation wahrscheinlich Wochen oder Monate geblieben, solange es nur geht, aber Speak kehrt nach 3 Tagen am Nyanza wieder um, zurück nach Kasee. Und in seiner Vorstellung gehörte dieser riesige See nun ihm. Also er schrieb fortan immer von meinem See, also mein See, in seinen Aufzeichnungen. Und er kommt dann am 25. August zurück, kommt wieder in Kasee an und am nächsten Morgen dann Speak und Burton frühstücken zusammen und Burton befragt Speak über die Reise und Speak antwortet dann, ja, sei bedauerlich, dass Burton nicht mitgekommen sei, weil er habe die Quelle des Nils gefunden. Und er erwartet in diesem Moment, dass Burton in Begeisterungsstürme ausbreche und beeindruckt sei von seiner Leistung, aber, wie könnte es anders sein, Burton ist skeptisch. Und schreibt dann in seinen Aufzeichnungen, des glücklichen Entdeckers Überzeugung war stark, seine Begründung eher schwach. Heißt so viel wie, es fehlen die Beweise. Und Burton hatte natürlich recht. Das Bauchgefühl von Speak, dieser Eindruck, das reichte natürlich nicht. Das waren keine wissenschaftlich verlässlichen Messungen. Er hatte zu wenig Aufzeichnungen. Das Einzige, was er vorweisen konnte, waren ein paar wenige Gespräche. Und ja, da war ja schon mal was mit mündlich überlieferten Informationen, die Speak zurückgebracht hat. Und Burton schrieb dann auch, Jack, also Speak, der kein Wort Arabisch sprach, musste sich ganz auf Bombay verlassen. Bombay missdeutete Jacks schlechtes Hindustani. Meiner Erfahrung nach sind Worte auf Reisen oft anfällig für die schlimmsten Unfälle und können schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Es liegt auf der Hand, wie der Patzer zustande kam. Und Burton, ja, was kann man sagen? Er hat allen Grund, diesen Claim von Speak ja in Zweifel zu ziehen, dem zu misstrauen. Speak aber, auf der anderen Seite, ist natürlich gekränkt, zunehmend auch verbittert und ja, es kommt dann zu einer stillschweigenden Übereinkunft. Sie reden einfach nicht mehr über dieses Thema. Aber Speak war sich sicher, er hatte sich nicht geirrt.
Gut, an dieser Stelle muss ich sagen, habe ich aber auch, glaube ich, das erste Mal Sympathie für Speak, weil natürlich hat Burton recht, wenn er da auf Beweisen besteht, aber ich würde jetzt mal behaupten, wenn man jetzt die ganze Vorgeschichte dieses Mannes mitbekommen hat, vielleicht war auch einfach ziemlich viel Eifersucht, Neid
ganz
dabei.
Bestimmt, ja.
Der wollte wahrscheinlich Speak das auch einfach gar nicht gönnen, auch wenn es stimmt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber gut, sie reden also vorerst einfach mal nicht drüber. Sind aber wieder vereint und ja, sie beginnen dann im Herbst 1858 die Rückreise an die ostafrikanische Küste. Und dann passiert, wir sind hier ja wirklich auch eine Art medizinisches Bulletin von Krankheiten des 19. Jahrhunderts. Da erkrankt schon wieder jemand, diesmal ist es Speak. und er erkrankt an einer überaus schmerzhaften Krankheit, genannt kleines Eisen, habe ich noch nie gehört, muss aber schlimm gewesen sein, und er konfrontiert jetzt Burton auch erstmals offen mit seiner Wut, mit seiner Verbitterung auch. Also das ist kein Happy Moment da.
Ja, also diese Bezeichnung kleines Eisen, das ist eine Bezeichnung der Araber, glaube ich. Und die Männer Bombay auch, die erkennen dann diese Krankheit oder die Symptome dieser Krankheit, und als Speak da anfängt zu fiebern, gerät die Mannschaft in Panik. Also es müssen auch ganz grauenvolle Symptome gewesen sein, er hat unsägliche Krämpfe, sein Körper ist zermartert, er hat Zuckungen am ganzen Körper, trübe Augen, gibt offenbar plötzlich bellende Geräusche von sich, macht eigentümliche Hackbewegungen, und er kommt dann in ein Delirium, es folgt eine zornige Anschuldigungstirade. Also er macht aus einem Ärger über Burtons Arroganz, seine Fehlschlüsse und so weiter Luft und wirft ihm auch erstmals vor, dass er ihm vor 3 Jahren in Berbera im Eifer des Gefechts gesagt habe, nicht zurückweichen, sonst glauben die noch, wir wollen uns ergeben. Also dieser lapidare Satz, als ihr Camp überfallen worden war.
Diese alte Kränkung.
Genau, diese erste Kränkung. Und Burton ist völlig perplex, wie sehr dieser Halbsatz Speak getroffen haben musste. Und tut das dann aber ab als Ausdruck der Krankheit. Speak sieht dann auch sein Ende gekommen, verlangt nach Stift und Papier, kritzelt einen zusammenhangslosen Abschiedsbrief an seine Familie. Aber auf wundersame Weise, das ist die Talsohle. Also von da an erholt er sich und nach mehreren Wochen ist er wieder auf dem Damm, weiß aber nicht mehr, was er seinem Kommandanten alles an den Kopf geworfen hatte. Und am 2. Februar 1859 dann sehen die Männer nach über 1,5 Jahren zum ersten Mal wieder die ostafrikanische Küste, das Meer, und treffen dann auch einen Monat später wieder in Sansibar ein.
Und was in Kasee schon angedeutet war, nämlich diese Entzweiung von Speak und Burton und auch die Ambitionen von Speak, das wird jetzt alles immer offensichtlicher. Und für Burton beginnt jetzt ein Spießrutenlauf, weil seine Expedition konnte ja nicht jene Ergebnisse vorweisen, auf die alle in London gehofft hatten. Was macht er jetzt, da kurz vor der Abreise zurück nach England? Sieht so aus, als käme er zwar heil zurück, was ja auch schon mal erstaunlich
schon mal
ist,
etwas ist ja.
Seines Krankheitsregisters da, aber eben eine Entdeckung, ein wirklich gutes Resultat, das hat er nicht vorzuweisen, und ja, das wird jetzt spannend und das werden wir besprechen nach der Pause. Bleibt dran, wir sind gleich wieder da. Und da sind wir wieder beim dritten Teil unserer großen Entdeckungsreise zu den Quellen des Nils. Und wir haben Burton und Speke verlassen in Sansibar, wo sie sich bereit machen zur Rückkehr nach England mit leeren Händen. Wie ist die Stimmung jetzt da?
Burton verfällt wieder in seinen Postexpeditionsblues. Also die Aufregung des Reisens ist seiner üblichen Niedergeschlagenheit gewichen. Er ist wieder depressiv. Speke hingegen findet auf Sansibar im neuen Generalkonsul Christopher Palmer Rigby einen unerwarteten Freund. Rigby, der wie Burton Sprachforscher war und zugleich auch ein sehr alter Feind von Burton, der befeuert genüsslich alle Kritik, die Speak über Burton äußert. Also er nährt Speaks Eitelkeit, und Rigby weigert sich auch, die finanziellen Ausstände für die Träger der Expedition zu übernehmen, die noch sein Vorgänger Hamilton zugesagt hatte. Und sowohl Burton als auch Speak hatten ja bereits beträchtliche Summen auch ihres privaten Vermögens für die Expedition aufgewendet. Also Burton hatte 1400 Pfund bezahlt. Das wären heute etwa 145.000 Pfund, also eine extrem hohe Summe, die er privat bereits investiert hatte in diese Expedition. Und Bombay, der erhielt auch alles, was ihm zugesagt worden war, der Rest aber wird in Sansibar einfach entlassen. Und hier waren sich Speak und Burton für einmal einig, Es wäre ein Zeichen von Schwäche gewesen, wenn man bezahlt hätte nach all den Mühen, die man mit den Männern gehabt habe. Also sie blenden da auch gekonnt aus, dass sie eigentlich etwa 3/4 des Weges getragen wurden, weil sie permanent fiebrig da niederlagen. Jedenfalls 2 Wochen nach Ankunft in Sansibar gehen sie dann weiter. Sie gehen nach Aden zurück im Jemen, wo die Expedition auch gestartet hatte. Und dort angekommen will Burton noch ein bisschen ausruhen. Speak aber ist nervös, ist ungeduldig und nutzt die erste Gelegenheit, um zurück nach England zu fahren. Und gemäß Burtons Aufzeichnungen kommt es dann auch zu warmen Abschiedsworten. Speak soll gesagt haben, leb wohl, alter Knabe, keine Sorge, ich gehe erst zur Royal Geographical Society, wenn du aufgetaucht bist und dann erscheinen wir dort gemeinsam, da kannst du ganz beruhigt sein und so weiter. Ist also alles gut, vergeben und vergessen. Aber schon auf dem Rückweg ändert Speak offenbar seine Meinung, also ein bisschen armselig. Und er beschließt sofort bei der Ankunft, würde er zur Royal Geographical Society gehen, um sich das Kommando für eine weitere Expedition, dieses Mal zum Nyanza, zu sichern.
Okay, und ja, das ist dann definitiv eine Eskalation in der Beziehung der beiden. Als Speak in England ankommt, in Plymouth, da reist er schon einen Tag später dann nach London weiter zur Royal Geographical Society und schon im Schreiben, indem er da seine Ankunft ankündigt, sagt er, Zitat, ich habe es vielleicht schon erwähnt, aber ich bin der festen Überzeugung, dass der Nyanza eine Quelle des Nils ist, wenn nicht gar seine Hauptquelle. Zitat Ende. Also große Ansage, die er da macht. Und er trifft in der Royal Geographical Society auf offene Ohren, vor allem beim Präsidenten, einem Mann namens Roderick Impey Murchison. Und ja, was heißt das offene Ohren? Wie nehmen die das auf? Was machen die jetzt mit dieser Ansage von Speak?
Ja, Murchison, dem wir ja schon in der ersten Folge begegnet waren, der war wie Speak ein Mitglied der britischen Aristokratie. Also der hatte sowas wie eine geistige Verwandtschaft mit Speak. War auch wie Speak ein begeisterter Jäger. Und der war zwar ein renommierter Geologe, aber er war vor allem zum Präsidenten gewählt worden wegen seinen gesellschaftlichen Verbindungen. Und das war wichtig, weil die Royal Geographical Society vor allem in den 1840er Jahren sogenannte Hungerjahre durchlebte. Also sie hatten wenig Mitglieder, kein Geld. Man hatte offenbar kurzzeitig sogar in Erwägung gezogen, Frauen anzuwerben. Und das konnte natürlich gerade noch so verhindert werden. Und Murchison, der hat dann eine neue Strategie für die Society eingebracht. Also Mitgliederbeiträge wurden obligatorisch. Es ging weniger um Wissenschaft. Also natürlich wollte man seriös sein, aber eben nicht so bieder und langweilig. Dafür eben mehr Glamour, Entertainment. Also so ähnlich, wie wir das hier beim Podcast ja auch machen. Top-notch. Bisschen wie wir, top-notch Wissen, aber immer lässig, elegant erzählt. Nie langweilig. Ja, jedenfalls, genau. Murchison, der will mehr Forschungsreisen, der will weniger Wissenschaftlichkeit, was dann auch etablierte Mitglieder wie zum Beispiel Charles Darwin verprellt hat, der wenige Monate nach Speaks Ankunft dann auch sein epochales Werk On the Origin of Species veröffentlicht hatte. Und für Murchison bot Speak eigentlich eine Gelegenheit. Das war die Gelegenheit, endlich ein neues Gesicht zu bekommen. Weil bis dahin hatte Murchisons Freund David Livingstone den Forschungshelden gespielt und damit auch Aufmerksamkeit generiert in der Presse, Aufmerksamkeit für die Society generiert. Und nun, da Livingstone bereits 51 Jahre alt war, nicht mehr der Jüngste, ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen abgenutzt, das Ganze. Und jetzt stand Speak vor ihm und sagt, er habe die Quelle des Nils im Nyanza-See geortet und er möchte nochmals dorthin, um Beweise zu sammeln. Und das ist the perfect match. Murchison sagt sofort seine Unterstützung zu und die der Royal Geographical Society, weil Speak, das erkennt Murchison, ist sein neuer Posterboy.
Und was macht jetzt Richard Burton mit all dem? Erfährt er von diesem Verrat von Speak? Ich glaube, er ist ja zu diesem Zeitpunkt noch am anderen Ende der Welt.
Genau, also Burton, der trifft dann Ende Mai 1859 in London ein, 2 Wochen nachdem Speak mit Murchison gesprochen hatte. Und während Speak bei seiner Rückkehr und seit seiner Rückkehr als Held der Stunde gefeiert wurde, wird Burton quasi ignoriert. Also es gibt keinen feierlichen Empfang. Burton erfährt dann auch, dass Speke schnurstracks zur Society gefahren sei, dort sogar einen Vortrag gehalten habe. Speke wird dann später sagen, der Vortrag sei gänzlich gegen seinen Willen gewesen, also er konnte gar nicht anders. Und jetzt wird für Burton auch klar, Speke ist nicht mehr länger ein Freund oder mindestens ein Gefährte, sondern er ist zum Rivalen geworden, zum Gegner. Und Burton erhält dann wenige Tage nach der Rückkehr doch noch die Founders Medal verliehen von der Society, würdigt dann in seiner Ansprache auch Speke, dankt ihm für die topografischen Vermessungen und so weiter, konnte aber in seiner Selbstgefälligkeit, in seiner Arroganz nicht sehen, wie Speke ihn willentlich hinterging. Also Burton hat das so ein bisschen auf Speaks jugendliche Eitelkeit geschoben, auf die schlechten Einflüsterer um ihn herum, und er erkennt da nicht, was eigentlich wirklich vollumfänglich abläuft. Und Speaks Triumph in diesem Moment ist unabwendbar. Also Murchison hatte sich bereits entschieden, Speke würde die nächste Expedition leiten, und auch in der Öffentlichkeit ist Burton dieser lahme, kranke Expeditionskommandant, der seinem jungen Helden, diesem Captain Speke, hinterherhinkte, der die halbe Zeit getragen werden musste. Und Burton wusste, dass seine Chancen verschwindend gering waren, je wieder eine Expedition zu leiten. Er war zwar besser qualifiziert als Speke, er hatte Erfahrungen, aber er hatte eben zudem noch diesen schlechten Ruf. Er galt ja als eher schwieriger Hedonist, der mit den falschen Leuten verkehrte, der auch obszöne Interessen pflegte. Er hatte zum Beispiel Richard Monckton Milnes, einen Politiker, zum Freund, der eine umfangreiche Erotika-Büchersammlung pflegte. Eine weitere Bekanntschaft von ihm war Frederick Hankey, der eine Sammlung von sexuellen Folterwerkzeugen sein eigen nannte. Also Burton hat diesen Ruf des Exzentrikers, des Wüstlings vielleicht auch selbst gepflegt, gefiel sich in dieser Rolle, und jetzt, in dem Moment, ist das aber problematisch. Und dem steht nun Speke entgegen, dieser glanzvolle, junge, sehr britische Held, Disziplin, Strenge, also das Gegenbild eigentlich von Burton. Und Speke war jetzt der Star, der sog diese öffentliche Aufmerksamkeit auch auf wie ein Schwamm, bekam endlich die Anerkennung, Burton hingegen ist am Tiefpunkt.
Also da hat sich das Blatt total gewendet. Und ich fand es interessant, was du gerade gesagt hast, eben Speke ist ein britischer Star. Mhm. Das ist ja in dieser Zeit des Imperialismus und der Darstellung des Empire wahrscheinlich schon auch sehr wichtig, auch für diese Kreise, die ihre Posterboys, ihre Aushängeschilder haben wollen. Und ja, ist sicher auch interessant für den Kontext, ja, oder wer jetzt da hochgehoben wird auf den Schild und wer nicht. Für Speke eben ist das diese unverhoffte, lange ersehnte Ruhm, der jetzt da ist, auch die Anerkennung, aber das schlägt dann um in Hybris. Der Mann wird übermütig, er überschätzt sich ja immer schon ein wenig, aber jetzt, glaube ich, ist es ziemlich eklatant, diese Selbstüberschätzung, und sie hat auch Folgen, oder?
Der Speke wird in diesem Moment, in dieser Zeit auch von einem der erfolgreichsten Verleger Großbritanniens umgarnt, von John Blackwood, der das Blackwoods Magazine rausgab. Und dieses Magazine, das war eigentlich ein Garant für reißenden Absatz. Und eigentlich wollte die Royal Geographical Society Speaks künftige Berichte in ihren Journalen abdrucken, wie es damals üblich war. Also es gab dieses Quid pro Quo, die Unterstützung der Royal Geographical Society hieß, dass man eben Ruhm und Ehre der Forschungsreisenden dann auf die Society selbst zurückgab, unter anderem mit Veröffentlichungen in ihren Publikationsorganen und so weiter. Und Speke entscheidet sich dann aber eigentlich relativ schnell, dass er künftig mit diesem John Blackwood zusammenarbeiten wird. Und diese Entscheidung, die wird ihm später dann auch auf die Füße fallen. Da kommen wir dann noch drauf. Und Speke denkt sich, mehr Ruhm, er sieht nur die Vorteile. Es scheint ihm auch angemessen für seine Person, für seine Leistungen, dass er da das maximale Publikum beglücken kann mit seinen Reiseberichten. Und John Blackwood, der schrieb dann auch an George Eliot, die zwei Jahre zuvor ihren Erstling bei Blackwood publiziert hatte, er ist ein Prachtexemplar von einem Engländer, mannhaft und ungerührt. die vielen Gefahren und Unbilden, die er durchlebt hat, würden genügen, um bei jedem gewöhnlichen Menschen beim bloßen Gedanken an Afrika Abscheu zu erregen. Er jedoch ist fest entschlossen, noch einmal dorthin zurückzukehren und sein Entdeckungswerk fortzuführen. Also Blackwood, der rieb sich die Hände, die Verkaufszahlen, so viel ist sicher, die werden hoch sein und das wird dann aber auch für Speak noch Folgen haben.
Und was Speak jetzt macht, ist, er plant die dritte Ostafrika-Expedition und er macht das jetzt erstmals in dieser neuen Rolle als Kommandant dieser Mission. Und er will endlich den Beweis erbringen, dass er Recht hat und Burton nicht, dass der Nyanza nämlich die Quelle des Nils ist. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch schon recht klar hervorgekommen. Ihm fehlt die Erfahrung eigentlich, eine solche Expedition zu leiten mit seinem Hintergrund. Wie macht er denn das jetzt? Wie geht er für diese ja so wichtige Reise denn jetzt an?
Die wichtigste Frage für ihn ist nicht die Route oder wie viele Vorräte er einplanen soll, sondern wer kommt mit? Wer begleitet ihn? Und für Speak war klar, Sidi Mubarak Bombay, der musste wieder dabei sein. Ohne ihn wäre er aufgeschmissen, schon nur, weil er keine einzige Sprache sprach. Und zudem braucht er auch einen loyalen Begleiter. Einer, der ihn nicht hintergehen würde, dem es nicht in den Sinn kommen wird, irgendwie hinterlistig den Ruhm einzustreichen, so wie er es mit Burton getan hatte. Und seine Wahl fällt dann auf James Augustus Grant, einen Soldaten, den er vor 12 Jahren in Indien kennengelernt hatte. Und Grant war alles, was Burton und auch Speak nicht waren. Bescheiden, zurückhaltend, zufrieden damit, auch in der zweiten Reihe zu stehen. Und so hat Speak also seine Truppe zusammen und das Ziel der Expedition war auch klar, am Nyanza-See den ausströmenden Fluss ausfindig machen, dem Flusslauf folgen bis zur deutschen Mission Gondokoro am Ostufer des Nils im heutigen Südsudan, also etwas nördlich der Stadt Juba. Und die Royal Geographical Society, die rechnete fest damit, dass die ganze Expedition innerhalb eines Jahres abgeschlossen sei. Und für Speak ist dann auch klar, er braucht jemanden zusätzlich, der ihm vom Unterlauf des Nils, vom Sudan her kommend, bis nach Gondokoro entgegenkommt und mit einem Schiff und frischem Proviant ihn quasi abholen wird, sonst würde diese Expedition scheitern und wäre nicht schaffbar. Und er gewinnt dann John Petherick, einen Waliser Bergbauingenieur, der im Sudan vergeblich nach Kohle geschürft hatte, war dann auch britischer Vizekonsul in Khartoum. Und der Plan ist, Petherick, der kommt von Khartoum her, südwärts, den Nil hoch. Und die Expedition findet dann statt, ist wie immer hoffnungslos unterfinanziert. Und ja, der Auftrag von Speak an Petherick lautet, er solle ihn in Gondokoro erwarten im September 61, nötigenfalls soll er warten bis im Juni 62, falls Speak nicht rechtzeitig eintreffen würde, aber alle Vorbereitungen sind getroffen und es kann losgehen.
Und was ist jetzt mit Burton? Spielt er denn gar keine Rolle mehr? Ist er da ganz raus aus dem Spiel? Ist ja schon noch krass eigentlich, diese Vorstellung, weil Speak hatte ihm ja trotz all dieser Streitereien, der Kränkungsvorwürfe und all dem Zeug, hatte ihm ja sehr viel zu verdanken. Sie waren immerhin fast 2 Jahre zusammen da auf Expedition.
Ja, Burton verfällt in eine komplett depressive Stimmung. Diesmal besonders hart, auch weil eben seine Aussichten auf eine künftige Expedition eigentlich hoffnungslos sind. Speak will ihn auch nicht dabei haben, er ist ein Konkurrent. Seine Verlobte, Isabel Arundel, bemerkt auch, wie Burton sich verändert hatte, was ja auch kein Wunder war. Der Mann hatte 21 Fieberattacken überlebt, war teilweise komplett gelähmt, halb erblindet, sein Körper glich einem Gerippe, seine Haut schlapp, gelblich. Also die ganze jugendliche Kraft, die Gesundheit, der Lebensmut, die Schönheit, alles war weg. Seine Lippen waren eingefallen, wahrscheinlich blitzten seine immensen Fangzähne hervor. Und Burton war auch nicht gerade ein Paradebeispiel eines guten Partners. Also Isabel hatte ihm während seiner Reise alle 2 Wochen geschrieben. Er hat ihr in 2 Jahren ganze 4-mal geschrieben. Aber Isabel bleibt bei ihm, ist immer noch voller Hingabe für Burton, bemerkenswert, und hält ihn so ein bisschen über Wasser, seelisch. Und Burton war in dieser Zeit mit Speke auch im schriftlichen Kontakt geblieben. Aber die Stimmung zwischen den beiden, die kühlte weiter ab, weil eben auch das Ausmaß des Verrats von Speke immer deutlicher geworden war. Und Burtons Anrede in den Briefen, die hat dann gewechselt von mein lieber John zu mein lieber Speke zu Speke bis hin zum absoluten Minimum, das in dieser viktorianischen Zeit noch als höflich durchging, Sir. Und irgendwann ließ er Norton Shaw, den Sekretär der Royal Geographical Society, auch wissen, dass er keinerlei private oder direkte Kommunikation mehr mit Speke wünsche. Und Speke in dem Moment, der plant ja seine eigene Expedition, muss die ganze Verantwortung übernehmen und plötzlich auch all die Entscheidungen treffen, für die er Burton immer kritisiert hatte. Beginnt nun wieder Sympathien zu spüren für Burton und versucht 2 Tage vor dem Aufbruch nach Ostafrika nochmals zu einem freundlicheren Umgangston zurückzukehren. Burton antwortet ihm dann aber, ich kann Ihrem Wunsch, weniger unterkühlt zu korrespondieren, nicht entsprechen. Jeder andere Ton wäre mir zuwider, hochachtungsvoll. Und er unterschreibt den Brief nicht mal. Ja, und das ist so das vorläufige Ende des Kontakts zwischen den beiden.
Ja, ein Niedergang einer Freundschaft zu beobachten, Schriftverkehr. Das gibt es so oft auch nicht. Von dem her finde ich das sehr interessant. Gut, also Speke, der bricht jetzt also auf nach Ostafrika, auf seine erste eigene Expedition. Es wird auch übrigens die letzte sein, sowohl seine Expeditionen als auch die letzte, über die wir hier in dieser Podcast-Miniserie sprechen. Aber wie läuft denn die jetzt? Also abgesehen von den obligaten Fieberschüben, Lähmungserscheinungen, Käfern, Durchbohrten, Körperteilen, was passiert denn jetzt? Was macht Speke? Was erreicht er?
Interessant ist, dass für Speke die Expedition eigentlich schon erfolgreich zu Ende ist, bevor sie beginnt. Weil er ist so überzeugt von sich und seiner Theorie, dass er den Nyanza-See auch schon vor seiner Abreise getauft hatte. Also er benennt ihn nach Königin Victoria, Victoria-See. So haben wir das ja auch in der Schule mal gelernt. Weil die Monarchin, die hatte sich nach Speke's Rückkehr, also nach der zweiten Ostafrika-Expedition zum Tanganyika-See, nach seinem Wohlbefinden erkundet und darum hat er dann beschlossen, großzügig wie er war, den See nach ihr zu benennen, so als Akt der Dankbarkeit quasi. Der See hatte natürlich schon einen Namen, mehrere sogar, auch hier wieder Ausdruck kolonialer Arroganz. Jedenfalls im Herbst 1860 trifft Speke auf Sansibar ein, trifft da Bombay, den er für die Reise gewinnen kann. Und wie schon bei der letzten Reise, sie verbringen viele Monate mit Vorbereitungen auf Sansibar und dann kurz nach dem Start der Reise beginnen dann, wie schon bei der letzten Expedition, die Desertationen. Also an der Ostküste Afrikas, als sie starten, sind es 200 Mann und als sie in Kasee ankommen, sind noch 40 davon übrig. Der Rest hatte sich abgesetzt. Und wie bei den anderen Reisen, es gibt logistische Probleme, das Wetter spielt nicht mit, die Gesundheit der Männer, die Durchreise wird verweigert, also das Übliche. Und mittlerweile ist es Frühjahr 1861 und Speke merkt, in ein paar Monaten soll er Petherick in Gondokoro treffen und sein Trupp ist aber noch hunderte Kilometer vom See entfernt. Die Vorräte gehen zur Neige, Fieberschübe setzen wieder ein, alle liegen da nieder. Speaks Begleiter, James Grant, der zieht sich am rechten Oberschenkel eine Infektion zu und das Bein verformt sich regelrecht. Er muss sich täglich das Bein aufritzen, um die angesammelte Eiterflüssigkeit abzulassen. Mm. Bombay versucht dann, sein Bein mit einem Umschlag aus Salz, Schlamm und Kudung zu retten, aber es hilft irgendwie nicht. Kein Wunder. Und
ja, Überraschung. Ja.
Am schlimmsten aber ist, über einen Laufboden erfährt Speke, dass Burton mittlerweile sein Buch «The Lake Regions of Central Africa» veröffentlicht hatte. Und darin lobt er Speke, aber er wies auch auf seine Fehler und Unzulänglichkeiten hin. Und Speke, irgendwo jetzt in Ostafrika, eh schon gereizt, der wird jetzt völlig wütend, schwört Vergeltung, schreibt von Ostafrika aus wütende, zusammenhangslose Briefe an seinen Verleger Blackwood, geht in seiner blinden Wut in einem Streit sogar einmal auf Bombay los, prügelt auf ihn ein, also diesen treuen, ergebenen Diener. Und das bereut er dann auch nicht. Das Gefühl hat, er müsse da irgendwie seine Würde wahren. Ja, jedenfalls erreichen sie dann irgendwann den Nyanza.
Und sie tun das ohne Grant, weil dessen Bein ist nicht verheilt.
Nein.
Der Kudung hat seine Bewegung nicht getan. Und Spieg lässt ihn zurück in eine Handelsniederlassung nördlich des Sees. Und ja, ist auch ein bitterer Moment, weil Grant, der hat immerhin die Hälfte der Kosten nach den Mühen der Expedition übernommen. Und der ist jetzt definitiv schon mal um den Ruhm gebracht. Aber findet denn nun Spieg den Beweis dafür, dass der Nyanza die Quelle des Nils ist?
Ja, 3 Wochen nachdem sich Spieg und seine Männer von Grant getrennt hatten, erreichen sie Urondongani, eine Siedlung nördlich des Nyanza-Sees, die am Flusslauf des Weißen Nils war. Es ist nordöstlich vom heutigen Kampala gelegen, also wer eine Karte vor sich hat, ich hoffe natürlich, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer permanent die Karte prüfen und schauen, ob wir auch die richtigen Routen erzählen. Und als sie da ankommen, folgen sie dann dem Flusslauf etwa 50 Kilometer nach Süden und stehen dann vor einem tosenden Wasserfall. 5 Meter hoch, circa 300 Meter breit und endlich, hier gebar der größte See Afrikas den längsten Fluss der Erde. Also das ist jetzt die Quelle des Nils, die Freude ist riesig. Spieg wird auch pathetisch in dem Moment, fordert Bombay und seine Männer auf, sich in diesem heiligen Fluss von Moses zu baden, so als Taufe quasi, wird dann auch freundlich darauf hingewiesen, dass die Männer schon einen Glauben haben. Aber das ist eine Seitenbemerkung. Und das Problem ist aber, Spieg in dem Moment hat weder genügend Zeit noch Proviant. Also er kann eigentlich diesen See nicht vollständig erkunden. Wieder einmal. Er kann nicht oder zu wenig wissenschaftlich belastbare Messungen vornehmen. Aber das ist ihm in dem Moment auch egal. Also er ist überwältigt, er ist zufrieden, mehr braucht er nicht, weil er weiß, er hat recht. Er hat die Quelle des Nils gefunden. Und Spieg notiert dann noch Längen- und Breitengrad dieses Ausflusses, also dieses Wasserfalls. Er stellt einen Aufriss des Flusses und der umgebenden Hügel. Dann kauft er 5 Holzboote in Urondongani und setzt die Segel flussabwärts Richtung Gondokoro.
Und das ist jetzt auch in dieser epischen Geschichte ein epischer Moment. Spieg und Bombay finden also offenbar die Quelle des Weißen Nils und sie setzen die Segel für die Rückreise. Aber ihnen fehlt immer noch der endgültige, vollständige wissenschaftliche Beweis, dass der See, dass der Nyanza die Quelle des Nils ist. Und wie es weitergeht, wie das Finale endet, diese fantastischen Entdeckungsreise zu den Quellen des Nils, das erfahrt ihr nächste Woche in der 4. und letzten Episode. Und es wird nochmal richtig spannend, weil es geht um Fragen, wie die Reaktion der Öffentlichkeit aussehen wird und der Royal Geographical Society auf diese Ergebnisse der Ostafrika-Expedition von Spieg. Und mich interessiert brennend auch, was Burton sagen wird, der ja noch immer an seiner eigenen Theorie festhält von den Quellen des Nils. Er glaubt ja, dass der Tanganjika-See die Quelle ist. Und ja, ob sie es überhaupt zurückschaffen, Spieg, Bombay und die restlichen Männer, ob sie überhaupt unbeschadet zurück nach England kommen. Ganz viele Fragen also. Und ich freue mich sehr auf das Grande Finale, das wir da noch anstreben. Bis dann. Bye, bye.